Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt gleich in Kontext eine weitere Ausgabe in unserer Reihe Europäische Gespräche. Die Europäische Union besitzt keine eigentliche Verfassung. Der sogenannte Europäische Verfassungsvertrag ist im Jahr 2005 gescheitert. Dennoch hat die EU heute mit dem Vertrag von Lissabon so etwas wie eine Verfassung. Und ganz allgemein, eine europäische Verfassung ergibt sich aus den generellen Werten, die das europäische Rechtssystem ausmachen. Das sagt die Staats- und Völkerrechterin Anne Peters, Professorin an der Universität Basel, im Gespräch mit Christoph Keller.
Anne Peters, Elemente einer Theorie der Verfassung Europas. So lautet das dicke Buch, das Sie vor einigen Jahren geschrieben haben, zu einem Zeitpunkt und auch im Hinblick auf die Erarbeitung einer Verfassung in Europa. Nun ist ja alles ein bisschen anders gekommen. Haben Sie das Gefühl, diese Arbeit hier war ein Stück weit umsonst?
Nein, überhaupt nicht. Denn eine Grundaussage dieses dicken Buches ist, dass es eine europäische Verfassung gibt, unabhängig von einem Dokument, auf dem die Überschrift steht Verfassung.
Das heißt, eine Verfassung muss nicht unbedingt auf Papier geschrieben sein.
Ja, oder jedenfalls nicht konsolidiert in einem Dokument, sondern sie kann sich auch verstreut ergeben aus ungeschriebenen und geschriebenen Grundsätzen, aus Gerichtsurteilen zum Beispiel, aus der Praktik von Institutionen und so weiter. Das ist ja der Fall bei der britischen Verfassung zum Beispiel.
Wie sieht denn diese ungeschriebene Verfassung Europas heute im August 2010 aus? Wir haben den Vertrag von Lissabon, aber darüber hinaus gibt es ja, wenn ich Sie richtig verstehe, noch andere Elemente.
Ein weiteres Element sind zum Beispiel die europäischen Menschen- und Grundrechte. Die sind ihrerseits auch in einem anderen völkerrechtlichen Vertrag niedergeschrieben, in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und diese Konvention ist ja nicht bis jetzt nicht speziell mit der EU verbunden, sondern gilt für einen viel größeren Kreis von Staaten. Trotzdem würde ich diese Menschenrechte auch zum Bestand der europäischen Verfassung zählen.
Rekapitulieren wir kurz. Die geschriebene europäische Verfassung, der sogenannte Vertrag über eine Verfassung Europas, der wurde ja 2003 von einem europäischen Konvent unter der Leitung des früheren Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing erarbeitet und am 29. Oktober 2004 in Rom feierlich von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Und eigentlich sollte der ja am 1. November 2006 in Kraft treten. Aber dann kam es zu den Referenden in Frankreich und in den Niederlanden. Beide Länder lehnten diese Verfassung in Volksabstimmungen ab und weil nicht alle Mitgliedstaaten den Vertrag ratifizierten, erlangte er keine Rechtskraft, obwohl, muss man sagen, andere Länder ja diesen Vertrag dann annahmen. Stattdessen schlossen im Juni 2007 die europäischen Staats- und Regierungschefs den Vertrag von Lissabon ab, der in der Sache der Verfassung sehr nahe kommt, aber doch auch das Ende markiert einer eigentlichen Verfassung für die Europäische Union. Anne Peters, das war ja eine sehr kurze Ausarbeitungszeit für diese Verfassung. Diese Kürze der Ausarbeitungszeit erstaunte auch rückblickend. War das, weil man sich ein Stück weit schon einig war über die Grundprinzipien?
Ich glaube nicht, dass die Sache viel besser geworden wäre, wenn sie länger gedauert hätte. Auch Staatsverfassungen, die in historischen Momenten ausgearbeitet wurden, konnten, das ging manchmal ganz schnell, weil es ja oft auch historisch jedenfalls nach Kriegen oder nach einer Revolution passiert ist. Und da herrschte immer ein großer Zeitdruck. Der Grund für den Auftrag, eine geschriebene Verfassung auszuarbeiten, war eine schon länger andauernde Legitimationskrise der Union. Und das war schon über mehrere Jahre spürbar und deswegen wurde dieses berühmte Mandat von Laeken erteilt, dass eine Verfassungsurkunde erarbeitet werden sollte, in einem neuartigen Verfahren, nämlich mit einem Konvent. Und das Wort Konvent sollte auch eine bewusste Anspielung auf Verfassungsausarbeitungsprozesse sein, im Gegensatz zu völkerrechtlichen diplomatischen Konferenzen hinter verschlossenen Türen.
Das heißt, es wurde hier gewissermaßen außerhalb aller bestehenden europäischen Institutionen ein großes Team gebildet, bewusst ohne Einbezug der bestehenden Institutionen.
Ja, nicht ganz ohne Einbezug. Also es war schon mit den existierenden, zum Beispiel Mitglieder des Europäischen Parlaments und anderer Institutionen. Was neuartig war, war, dass auch Mitglieder der Parlamente der Mitgliedstaaten dabei waren. Und es wurde sehr viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit und die Möglichkeit der Beteiligung von letztlich allen Bürgern Europas gelegt. Aber man kann sich vorstellen, dass das extrem schwer durchzuführen ist, angesichts der schieren Größe.
Ein Verfassungswerk, das darauf gründete, dass man das Gefühl hatte, den Eindruck hatte, wir haben hier Legitimationsprobleme in Europa. Welches waren denn diese Legitimationsprobleme, Anne Peters?
Ein wichtiger Einschnitt war 1992 der Vertrag von Maastricht, der qualitativ die Integration vorantrieb und neue Politikfelder der EU zuwies und dadurch die EU insgesamt viel intensiver machte. Und gleichzeitig aber blieb es bei dem Gefühl, oder das verstärkte sich dadurch, dass hier ein demokratisches Defizit vorliegt. Und das ist eigentlich Tatsache. Demokratisches Defizit in dem Sinne, dass die Bürger Europas zu wenig direkt mitzubestimmen haben, dass es sich um eine entfernte Bürokratie in Brüssel handelt, die alle möglichen und unmöglichen Regularien vorschreibt. Und deswegen machte sich Unzufriedenheit breit und die war auch messbar anhand von negativen Ergebnissen in Meinungsumfragen.
Das heißt, Legitimation für staatliches Handeln lässt sich eigentlich nur herstellen über Demokratie.
Das würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich auch noch eine Legitimation aus Funktionalität heraus. Wenn ein Gemeinwesen, zum Beispiel ein Staat oder auch ein Unternehmen, könnte man sagen, seine Aufgaben ordentlich erfüllt, dann ergibt sich aus dieser Effektivität auch Legitimation. Das ist die klassische vordemokratische Legitimation. Der Herrscher sagte, ich mein's doch gut mit euch, mit meinen Untertanen. Ich sorge für euch, für euer Wohl, für eure Glückseligkeit. Ich bin der gute Herrscher und deswegen müsst ihr mich akzeptieren. Und das wurde auch so getan. Also Demokratie ist nicht alles. Aber heutzutage könnte man sagen, der Goldstandard der Legitimation, das ist doch immer mehr um sich greift weltweit die Ansicht, dass Demokratie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Legitimation ist.
Der Verfassungsvertrag wurde in zwei Ländern deutlich abgelehnt. Wir haben es schon erwähnt, in Frankreich und in den Niederlanden. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Erklärung für diese Ablehnung?
In politischer Hinsicht hatte das auf jeden Fall in Frankreich offenbar sehr stark auch innenpolitische Motive. Und hinzu kommt, dass die Bürger über den Text, der ihnen zur Abstimmung vorgelegt wurde, sehr schlecht informiert waren. Das kann man jetzt wiederum den Bürgern nicht oder wenig vorwerfen, denn wenn der Text an sich schon so kompliziert ist, dass er nicht vermittelbar ist, dann ist das auch ein Anzeichen für ein ernsthaftes Problem. Also da kann man nicht einfach sagen, die Leute sind zu blöd, um das zu verstehen. Da muss auch vielleicht etwas falsch sein mit diesem Text.
Man hat ja dem Verfassungsvertrag von 2004 unter anderem vorgeworfen, er sei zu lang, zu umfassend, zu kompliziert. Wie ist das eigentlich, Anne Peters? Müssen Verfassungen verständlich sein?
Nein, vielleicht gilt sogar das Gegenteil. Napoleon soll einmal gesagt haben, eine Verfassung soll kurz und unverständlich sein.
Damit sie nur der Herrscher wirklich versteht.
Oder damit sie diesen Nimbus entfalten kann und als Symbol fungieren kann. Da kommt es vielleicht nicht so sehr auf die Verständlichkeit an. Also die europäischen Texte kranken ja vor allem daran, dass sie viel zu lang sind. Da sind dann viel zu viele Details geregelt, die inhaltlich nicht unbedingt in eine Verfassung gehören. In der Schweiz gab es ja und entsteht jetzt auch wieder dasselbe Problem, weil die Verfassung angereichert wird mit allen möglichen Klauseln aufgrund von Volksinitiativen über Inhalte, die eigentlich in einer Verfassung auch nicht unbedingt etwas zu suchen haben.
In der Europäischen Verfassung von 2004, wie auch später dann im Vertrag von Lissabon, wird ja ganz explizit Bezug genommen auf den Gedanken der Pluralität. Es wird hervorgehoben, dass diese Verfassung gegeben wird, Zitat, in der Gewissheit, dass die Völker Europas entschlossen sind, immer enger vereint, ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten. Es wird eine Bezugnahme genommen auch auf die diversen kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas. Anne Peters, warum war dieser Gedanke der Pluralität für diese europäische Verfassung denn im ursprünglichen Gedanken ihrer Schöpfer so zentral?
Naja, es heißt ja normalerweise, dass Pluralität das Merkmal von Europa ist. Dass, wenn man Europa definieren will, dass man es eigentlich dadurch definieren kann, dass es so vielfältig ist, kulturell, sprachlich, politisch, geografisch und so weiter. Sodass also dialektischerweise die Pluralität das Einigungskennzeichen ist. Und das wurde, glaube ich, im Zuge der Geschichte der europäischen Integration immer so empfunden.
Konnte aber offenbar den Bürgerinnen und Bürgern nicht unbedingt so vermittelt werden.
Nein, und zwar deshalb, weil die Gegner des Verfassungsdokuments tatsächlich sehr stark auf dem Wort Verfassung rumgehackt haben und auf der Assoziation, die damit verbunden ist, und zwar die Assoziation von Staatlichkeit und damit von Souveränitätsverlust der einzelnen Mitgliedstaaten. Inhaltlich war dieses Verfassungsdokument überhaupt nicht besonders revolutionär, zum Beispiel viel weniger wichtig und einschneidend als diese Maastrichter Verträge. Der Punkt an dem Dokument war die Überschrift Verfassung. Und jetzt übrigens, die Lissabonner Verträge enthalten inhaltlich im Prinzip das, was in der Verfassung stand, nur dass nicht Verfassung draufsteht.
Zentral in diesem Verfassungsdokument war ja eben auch die Stärkung der demokratischen Teilhabe. Würden Sie denn sagen, Anne Peters, das war so etwas wie eine demokratische Verfassung?
Hier müsste man zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Art und Weise, wie die Verfassung zustande kommt. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Hier gab es dieses neuartige Verfahren, dieses Konventsverfahren mit einer gewissen Bürgerbeteiligung. Das ist also die Stufe der Verfassungsgebung. Dann ist die andere Stufe die Inhalte, die in der Verfassung drinstehen und was dann für den alltäglichen politischen Prozess für Verfahren vorgesehen werden auf der Basis dieser ihrerseits mehr oder minder demokratisch erlassenen Verfassung. Und auf beiden diesen Stufen hat diese vorgesehene Verfassung große Fortschritte gemacht. Der Lissabonner Vertrag wurde nicht in einem demokratischen oder jedenfalls weniger demokratischen Verfahren verabschiedet, in der Form eines traditionellen völkerrechtlichen Vertrages, sieht aber auch jetzt für das alltägliche Funktionieren, für den Politikprozess der Union eine stärkere Beteiligung des Parlaments vor. Es wird zum Beispiel jetzt mit Lissabon auch neu eingeführt, eine Bürgerinitiative, europäische Bürgerinitiative. Die ist aber nicht vergleichbar mit der Volksinitiative nach der BV. Und es ist auch sehr fraglich, wie diese Initiative realisiert werden kann, rein praktisch.
Weil natürlich das mit der demokratischen Öffentlichkeit in Europa ja so eine Sache ist. Das ist ja ein Konstrukt, das zumindest auf der abstrakten Ebene vielleicht vorhanden wäre, aber konkret erlebbar ja noch nicht.
Ja, das, was Sie ansprechen, das sind sozusagen die formellen Möglichkeiten für ein Parlament einerseits und auf der anderen Seite die sogenannte demokratische Infrastruktur. Es gibt keine politischen europäischen Parteien zum Beispiel. Bei den Europaparlamentswahlen wird letztlich Innenpolitik betrieben und man wählt vielleicht bestenfalls die Partei, die man auch innenpolitisch kennt. Es gibt, wie Sie sagen, nur eine fragmentierte europäische Öffentlichkeit. Es gibt weniger NGOs, es gibt weniger Medien auf europaweiter Ebene. Aber all das, würde ich sagen, verbessert sich tatsächlich kontinuierlich, nicht zuletzt durch Internet und webbasierte Kommunikations- und Vernetzungsmittel. Und das Sprachproblem wird meiner Ansicht nach auch immer weniger relevant, weil sich doch Englisch immer mehr durchsetzt, so eine Art Pidgin-Englisch, sodass also all diese Einwände fehlen der europäischen Öffentlichkeit und so, das sind meiner Ansicht nach keine unüberwindlichen Hindernisse, sondern das sind graduelle Schwierigkeiten.
In rechtlicher Hinsicht ist es denn nicht so, dass es zumindest so etwas wie einen Grundstock an Öffentlichkeit braucht, an gemeinsamer Öffentlichkeit, damit wir von so etwas wie einem Staatswesen und damit auch von einer Verfassung reden können?
Ja, das ist also dieser berühmte Grundkonsens, der immer vorausgesetzt wird, jedenfalls in der gewissen liberalen Denktradition, dass man sich, um zum Beispiel auch Mehrheitsentscheidungen treffen zu können, um die vor allen Dingen dann auch zu akzeptieren als unterlegene Minderheit, dass man dafür einen Grundstock braucht von unabdingbaren Gewissheiten, über die sich letztlich alle einig sind. Sonst kann Mehrheitsabstimmung nicht funktionieren. Ich glaube, dass da was dran ist. Ich glaube aber, dass sich in Europa ein solcher Grundstock sehr wohl gebildet hat und in Ausbildung begriffen ist. Und zwar tatsächlich sehr stark über die Menschenrechte. Einen anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, Sie haben jetzt eben Staat und Verfassung in eins gesetzt eigentlich, oder Sie haben Verfassung an Staat gekoppelt. Und das ist ja gerade das, was ich bekämpfe in meinem wissenschaftlichen Schreiben. Also Verfassungen können auch für politische Gebilde existieren, die keine Staaten sind. Zum Beispiel für so ein merkwürdiges, undefinierbares Gebilde wie die EU.
Sie haben den Konsens angesprochen in Bezug auf die Menschenrechte. Würden Sie denn sagen, da gibt es heute in Europa einen Grundkonsens, einen gefestigten Grundkonsens dieses Bekenntnisses auf die Europäische Menschenrechtskonvention als grundlegendes Dokument?
Ja, das würde ich sagen. Die EMRK gilt allerdings ja für ein viel größeres Europa als die EU, gilt ja für 47 Staaten, auch die osteuropäischen Staaten, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks neu dazugekommen sind. Und da erinnern sich sicher viele daran, dass es ja damals auch eine große politische Diskussion war, ob man diesen Osten mit einbeziehen könnte, ob die Osteuropäer schon reif genug wären, in Anführungsstrichen. Insgesamt ist es aber, glaube ich, so, dass die Mitgliedschaft und auch das In-Aussicht-Stellen der Mitgliedschaft, sei es für den Europarat, sei es für die EU, einen sehr, sehr starken positiven Anreiz geschaffen hat, für Staaten sich in Richtung gewisser Mindeststandards in puncto Menschenrechte und auch in puncto Demokratie zu bewegen. Und das ist auch empirisch nachweisbar. Andere Frage, ob nicht wieder Rückfallgefahr droht. Die wird vielleicht gemindert, wenn diese Staaten in internationale Institutionen eingebunden sind. Zum europäischen Konsens gehört es, dass die Todesstrafe verboten ist. Und selbst diese gewissen östlichen Staaten haben die Todesstrafe sistiert.
Ein weiteres Element, das ja für die Schweiz nicht unwichtig ist, das in diesem Verfassungsentwurf eingeschrieben war, war das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, alles, was die Europäische Union bzw. Europa in dem Sinne nicht regelt, kann, muss von den Mitgliedstaaten geregelt werden. Ein Konstrukt, wie wir es ja auch in der Schweizerischen Bundesverfassung kennen. Läuft das darauf hinaus, Anne Peters, dass wir mit dieser Verfassung eine Art föderalen Staat in Europa gehabt hätten?
Also das Prinzip des Föderalismus, die Einheit in der Vielheit sozusagen, ist auch, meine ich, nicht an einen Staat gebunden. Also es gibt auch so etwas wie transnationalen Föderalismus. Und ich würde sagen, die EU ist eine Art föderales Gebilde, aber eben nicht staatlich.
Was ist transnationaler Föderalismus?
Das ist der Zusammenschluss von Einheiten, bottom-up, also Einheiten im Falle der EU, die Staaten, im Falle der Schweiz, die Kantone, die sich freiwillig zusammenschließen und bestimmt ihre Kompetenzen, bildlich gesprochen, nach oben abgeben. Aber alles, was sie nicht abgeben, dann doch in Eigenregie behalten. Und das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass im Zweifel, wenn eine Aufgabe nicht genauso oder besser auf der höheren Ebene erledigt werden kann, dass sie im Zweifel dann bei der unteren Ebene verbleiben soll. Und das ist der Kerngehalt dieses Prinzips, gleichermaßen für die Schweiz wie für die EU. Indem im Zweifel die kleinere, sozusagen untere Einheit für zuständig erklärt wird, wahrt dieses Subsidiaritätsprinzip, könnte man sagen, die Souveränität der Mitgliedstaaten und auch die sogenannte kantonale Souveränität, die an der BV immer noch ausdrücklich genannt wird.
Eigentlich so etwas wie die Schweiz im Großen.
Ja, außer dass es ein paar mehr Sprachen gibt und ein paar mehr Einwohner. In der europäischen Diskussion und auch in der Diskussion um das Demokratiedefizit wird auch tatsächlich oft auf die Schweiz verwiesen und es wird gesagt, ja, es kann auch mit mehreren Sprachen eine funktionierende Demokratie geben, sagen die Optimisten. Dann sagen die Skeptiker wieder, ja, die Schweiz ist aber viel kleiner und die Schweiz ist auch kulturell homogener, angeblich. Und es gibt nur 3 oder maximal 4 Sprachen, aber eben nicht 15 oder wie viel in der EU, sodass die Schweiz also einerseits als Vorbild, andererseits als Kontrastfolie verwendet wird in der europäischen Diskussion.
Aber um noch bei der Schweiz zu bleiben, dieses Subsidiaritätsprinzip, das ja wohl auch im Vertrag von Lissabon weiter besteht, das gewissermaßen zum Common Sense in diesem Europa gehört, ist ja so etwas wie eine Einladung an die Schweiz. Das müsste ja gewisse Ängste vor dieser großen Brüsseler Bürokratie eigentlich zumindest mal aus verfassungsrechtlicher Sicht in den Wind schlagen.
Also das Subsidiaritätsprinzip wurde von vielen Mitgliedstaaten gewünscht und wurde jetzt auch weiter gestärkt im Lissabonner Vertrag. Weil es eben der Schonung der Souveränität der Mitgliedstaaten dient, ist das wichtig, nicht nur für einen Staat wie die Schweiz, die sich überlegen, ob sie da jetzt doch mitmachen können, sondern ganz, ganz existenziell auch für die bereits existierenden Mitgliedstaaten und deren Parlamente. Es wurde zum Beispiel jetzt neu eingeführt, so eine Art Early Warning Mechanism, ein Mechanismus, mit dem die Parlamente der Mitgliedstaaten rügen können, dass eine Gesetzgebung auf der Brüsseler Ebene sozusagen zu weit geht und eigentlich besser von ihnen, den nationalen Parlamenten, gemacht werden sollte. Es ist aber, sagen jetzt wieder die Skeptiker, fraglich, ob dieses schöne Subsidiaritätsprinzip rechtlich wirklich handhabbar ist. Was heißt denn besser lösbar auf der höheren Ebene? Wer kann das überhaupt bestimmen? Sind Gerichte geeignet, um das zu entscheiden? Ist es überhaupt eine Rechtsfrage? Das ist die Skepsis an dem Prinzip.
Eine weitere Skepsis, die natürlich bis heute besteht, und das betrifft sowohl die ursprüngliche europäische Verfassung wie auch den heutigen Vertrag von Lissabon, ist, die europäischen Bürgerinnen und Bürger haben bis heute noch nicht Ja sagen können zu diesem Vertrags- oder Verfassungswerk. Ist das nicht ein riesengroßes Defizit, dass hier keine europäische Volksabstimmung stattgefunden hat?
Ja, ich finde, das ist ein Problem. Nach der herkömmlichen Sichtweise ist es ja so, dass solch ein Vertrag, wie andere völkerrechtliche Verträge auch, mittelbar demokratisch legitimiert ist. Denn die Mitgliedstaaten der Union sind ihrerseits demokratisch organisiert. Das heißt, die Regierungen dieser Staaten haben eine demokratische Legitimation, jeweils mehr oder minder direkt nach den jeweiligen Verfassungsvorschriften. Und die Regierungen schließen dann den Vertrag. Nirgendwo in Europa, glaube ich, ist das direktdemokratische Prinzip so stark verankert wie in der Schweiz. In den anderen Staaten ist es relativ normal, dass die Bürger kaum oder vielleicht sogar keine direkten Mitspracherechte haben. Deswegen kann man nicht sagen, dass es ein europäisches Prinzip gäbe, was direktdemokratische Beteiligung fordert. Also das gibt es nicht. Trotzdem könnte man sagen, in politischer Hinsicht wäre es sicher klug, wenn man das machen würde, um die Akzeptanz zu erhöhen. Dazu zwei Punkte. Ich bin kein Demokratiefetischist und bin auch kein Fan von Volksabstimmungen in dem Sinne, dass diese dann ein Allheilmittel wären und die Legitimation beschaffen würden für zukünftige Generationen. Nur weil mein Großvater irgendwann mal Ja gestimmt hat, bin ich deswegen noch nicht irgendwie stärker oder weniger stark einverstanden mit einem politischen Regime, unter dem ich leben muss. Das Problem jetzt an den Volksabstimmungen zum Beispiel zum Lissabon-Vertrag, also Ablehnung in Irland und dann Wiederholung, war natürlich, dass hier nur die Bürger einiger Staaten abstimmen konnten. Und man könnte sagen, dass das sogar krass undemokratisch war, weil ja hier eine Minderheit die Sache blockiert hat für die Mehrheit. Dass es also sogar gegen demokratischen Prinzipien war, nämlich eine Tyrannei der Minderheit.
Wenn wir jetzt ein bisschen den Blick wenden von der Diskussion über die Wirkungen einer solchen europäischen Verfassung nach innen und fragen, was hat denn die für eine Veränderung nach außen gebracht? Von den jeweiligen Parlamenten auch angenommen wurde, letztlich dann scheiterte. Da war es ja ein Stück weit wie auch auf Papier geschrieben, klar und sichtbar, dass hier etwas Neues kommt. Würden Sie denn sagen, dass auch mit dem Vertrag von Lissabon in der Vertretung nach außen wirklich ein ganz neues Zeitalter angefangen hat?
Nein, obwohl, wie gesagt, die Inhalte weitgehend identisch sind.
Was macht den Unterschied?
Die Symbolkraft des Wortes Verfassung letztlich.
Was ist die Symbolkraft des Wortes Verfassung, Anne Peters?
Verfassung ist eben doch mehr, jedenfalls in einem anspruchsvollen Sinne, mehr als einfach nur das Organisationsstatut eines x-beliebigen Gebildes, angefangen vom Kaninchenzüchterverein bis zu den Vereinten Nationen. Verfassungen in einem europäischen anspruchsvollen Sinn sind konstitutionalistische Verfassungen. Das heißt, da sind nicht nur bestimmte Organe drin festgeschrieben, wie zum Beispiel ein Politbüro, sondern sie sind mit bestimmten Werten verbunden. Vielen geht es aber eben auch um die Staatlichkeit, weil der Hauptfall von Verfassung nach wie vor der Verfassung eines Staates ist. Und ich meine, dass man diese Allianz trennen muss und kann, und das ist umso wichtiger, als es immer mehr nichtstaatliche politische Akteure gibt, die verfassungsbedürftig sind, und zwar ganz dringend, wenn man sich daran erinnert, dass zum Beispiel die Vereinten Nationen gezielte Sanktionen auferlegen oder Gebiete verwalten über Jahrzehnte hinweg, so wie Bosnien, dann ist ganz klar, dass diese Aktivitäten, einschließlich polizeilicher und Sicherheitsaktivitäten, dass die irgendwie eingehegt werden müssen. Wir haben also jetzt eine Situation, wie im präkonstitutionellen Zeitalter, dass wir politische Herrschaft haben und die muss irgendwie kanalisiert werden. Und das Instrument, um das zu tun, ist die Verfassung. Und deswegen ist es für mich relativ klar, dass Verfassung nicht auf Staaten beschränkt ist. Aber diese blöde, althergekommene Assoziation, die gibt dieser EU-Diskussion so eine falsche Richtung.
Auch in der Schweiz?
Vielleicht. In der Schweiz geht es sehr viel um die Demokratie und das Schlagwort Souveränität wird sehr stark verwendet, wobei das natürlich beides verbunden ist. Denn Souveränität wird heutzutage ja im Wesentlichen als Volkssouveränität verstanden. Ne?
Wenn wir die Verfassung als ein großes Instrument der Integration einmal betrachten, ein Gebilde mit einer großen Symbolkraft für Europa, auch als ein Dach für Europa, dann würden Sie sagen, wäre ein Verfassungsweg heute nach wie vor der Königsweg für ein Europa der Zukunft?
Ja.
Und das heißt auch, dass dieses Zwischengebilde, das wir heute haben, der Vertrag von Lissabon, dass dieses Stadium überwunden werden muss.
Ja, vielleicht ist es doch nicht so klar, weil ich ja auch eben gesagt habe, letztlich geht es um Konstitutionalismus und die Form, in der der Konstitutionalismus kommt, die ist vielleicht weniger wichtig. Es ist auch zu einfach, Verfassung und Vertrag gegeneinander auszuspielen. Dieser gescheiterte Verfassungsvertrag von 2004 für die EU, der hieß ja eben auch symptomatischerweise und richtigerweise meiner Ansicht nach Verfassungsvertrag. Vertrag über eine Verfassung. Das heißt, im Titel war beides enthalten. Es war ein gemischtes Ding. Und es ist tatsächlich auch so, dass politische Texte sozusagen hybrid sind. Einer der klassischen Verfassungsgedanken ist ja der Gedanke des Contrat social. Der Sozialvertrag, also die vertragliche Verfassung ist ganz, ganz alt, dieser Gedanke und diese Form. Also von daher ist es gar nicht richtig zu sagen Vertrag versus Verfassung.
Gibt es denn ein erkennbares Ziel, wo das Ganze sich hinbewegt, wenn Sie im Moment die politische Landschaft in Europa sich anschauen und auch die Diskussion, gerade auch unter Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern, über dieses Problem? Gibt es da einen Trend, der erkennbar ist?
Also momentan ist ja das Problem die Stagnation und das gibt ja dieses berühmte Bonmot, dass die EU ist wie ein Radfahrer, dass wenn sie nicht weitermacht, dass sie dann umfallen wird. Und jetzt hat die EU ja erstmal diese Erweiterung zu verdauen, die Aufnahme osteuropäischer Mitgliedstaaten. Und es gab eben immer eine Kontroverse zwischen den Befürwortern der Erweiterung und der Vertiefung. Und es gab die einen, die sagten, wir müssen aus politischen Gründen, um eine erneute Spaltung des Kontinents zu verhindern, unbedingt den Osten jetzt einbinden. Und die anderen sagten, wir schaffen das nicht, wenn sich die EU nicht erstmal innerlich konsolidiert und vertieft. Und jetzt hat man letztlich aus der politischen Lage heraus diese Erweiterung gemacht und die Vertiefung nur sehr, sehr mühsam jetzt mit Lissabon ansatzweise geschafft, aber wirklich nur ansatzweise. Dann gibt es andererseits auch diese sogenannte Finalitätsdiskussion. Also viele Skeptiker sagen, ja, was soll das Ganze eigentlich? Die EU hat eben kein klares Ziel und genau das sei das Problem. Andererseits ist es natürlich sehr schwer, abstrakt irgendwie große Ziele zu definieren, beziehungsweise das ist oft sehr riskant, ne? Mit solchen hehren Zielen, da können die jetzt lebenden Menschen auch sehr leicht vertröstet werden auf irgendeine ungewisse goldene Zukunft. Vielleicht funktioniert es wirklich nur so bei Trial and Error oder als Piecemeal Approach, aber das kann dann eben auch schon mal phasenweise in die falsche Richtung gehen. Also momentan ist für mich ehrlich gesagt kein richtiger Trend erkennbar, sondern wie gesagt, die Gefahr ist die Stagnation.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.